Rising Darts, der Podcast zum Besserwerden.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rising Darts. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ganz kurz vorab, bevor wir in die Folge reingehen, eine sehr, sehr spannende Folge, kann ich euch jetzt schon sagen, wird das. Für alle, die neu dabei sind, wir kriegen ja jede Woche neue Hörer, gerne mal mit 5 Sternen bewerten, wenn ihr das Projekt unterstützen möchtet. Das hilft enorm, damit dann auch andere Leute auf Spotify und Co. uns sehen, damit die Sichtbarkeit hochgeht und dann auch die richtigen Dart-Nerds, so wie wir, die Sache ja zu Gesicht bekommen. Und damit gehen wir auch heute ohne viel Vorhergerede direkt rein, denn ich bin natürlich wieder nicht alleine und heute habe ich einen ganz spannenden Gast, an den ich sehr, sehr viele Fragen habe und viele Themen, die mich interessieren und die auch euch interessieren werden. Heute nämlich bei mir Marvin Koch. Hi.
Moin, grüß dich. Erstmal danke für die Einladung.
Ja, danke, dass du dir die Zeit nimmst. Der ein oder andere, der jetzt hier reinhört und auch öfter zuhört, wird schon deinen Namen im Podcast auch gehört haben, denn vor einigen Folgen war ja deine Freundin, die Lara, bei mir schon zu Gast. Und da hatten wir schon kurz das Thema erwähnt, dass ihr ja beide dartmäßig viel unterwegs seid. Und viele, die in der Dartszene in Deutschland so, ja, sag ich mal, sich einiges angucken an Turnieren und Co., werden deinen Namen sowieso schon gesehen haben. Denn du hast schon beachtliche Erfolge feiern können. Du warst unter anderem bei der PDC Super League schon dabei. Also diese Turnier, wo sich ein Deutscher dann auch für die WM qualifiziert. Du hast auch schon bei der PDC die Jugend-WM gespielt. Ja, das sind so vielleicht schon mal zwei Sachen, die man herausheben kann. Gib vielleicht den Leuten, die dich noch nicht kennen, mal so einen Einblick, wie bist du überhaupt zum Dart gekommen? Seit wann spielst du so? Aus welcher Ecke Deutschlands kommst du? Und ja, was sind vielleicht so deine bisher größten Meilensteine auf dem Weg?
Ja, also erstmal bin ich 26 Jahre alt, komme aus der Nähe von Hannover, also spiele halt auch seit 5 Jahren jetzt in diesem Bereich Raum Hannover, Heidekreis, so bis nach Hameln runter, also vor allem sehr viel Niedersachsen, sehr viele Turniere. Ja, zum Dart gekommen bin ich durch eine Verletzung beim Fußball, wo ich nicht spielen konnte, dann ein paar Wochen lang und bin dann halt durch Zufall in Hannover in den Shakespeare Pub gegangen und dort waren dann so komische Leute, die Heilrichtung eines Boards geworfen waren und ich war relativ interessiert, weil ich mit dem Dartsport so gar keine Berührung hatte. Hab dann einfach mal mitgespielt. Mir hat es halt Spaß gemacht. Und dann wurde ich halt zum Training mal eingeladen und so hat sich das dann Stück für Stück weiterentwickelt.
Du spielst ja auch eigentlich, sag ich mal, verhältnismäßig noch ja nicht so lange dann, ne? Wie viele Jahre sind das
Ja,
jetzt?
das sind jetzt dann genau 5 Jahre.
Ja, das ist schon eigentlich krass, wie schnell du dann so extreme Erfolge auch erreichen konntest. Denn welches Jahr, vielleicht können wir da gleich mal einmal einsteigen, war die Super League, wo du teilgenommen hast?
Das müsste im September, Oktober 2022 gewesen sein.
Das war ja dann quasi extrem schnell eigentlich, dass du das erreicht hast. Also viele brauchen ja da 10 oder mehr Jahre von denen, die da stehen. Erzähl vielleicht gerne mal, wie das für dich war. Ich glaube, du bist auch über eine Wildcard damals nominiert worden, weil du beachtliche Leistungen halt in schneller Zeit gebracht hast, auch auf der DevTour und Co. Erzähl mal, wie lief das so ab und wie war das Feeling vor Ort? Weil Super League ist, glaube ich, was viele so als Traum so ein bisschen haben in der deutschen Szene.
Ja, also ich würde erstmal anfangen, der Weg überhaupt dahin. Also ich habe dann im Jahr zwei, also Ende 2020 habe ich das erste Mal bei der Development Tour teilgenommen, auch nur an einem Wochenende. Habe da einfach mal so ein bisschen getestet, weil Freunde aus dem Verein meinten, komm, spiel mal mit, melde dich mal an. Das war so meine erste Berührung. Da habe ich aber noch relativ nicht so gut gespielt. Also da war ich noch relativ frisch, habe da, was weiß ich, 53 oder so gespielt, aber es war so meine erste Berührung mal mit dem PDC-Bereich und mir hat es halt Spaß gemacht und dann habe ich mich halt Jahr für Jahr dann einfach bei der Development Tour komplett angemeldet. Hab dann 2021, glaube, bis auf ein Wochenende alle Turniere gespielt, auch in England. Und dann in der Saison 22 habe ich halt die komplette Development Tour mitgespielt und konnte mich dann halt auch für die Jugendweltmeisterschaft qualifizieren. Auf Platz 53, glaube ich, der Gesamtrangliste, also schon relativ gut oben mit dabei. Und dadurch habe ich dann halt auch die Einladung vor allem dadurch für die Super League bekommen. Ich war auch noch in ein, zwei Host Nation Qualifiern im Finale, wo ich dann halt knapp verloren habe. Aber das war dann halt so die Gesamtjahresperformance, die dann die PDC bewegt hat, mir diese Wildcard auszusprechen. Ja, und das war natürlich dann in dem Moment erstmal ein bisschen, wie sagt man, sehr krass, weil ich habe dann halt als ich dann vor Ort war mit Lara, auch dann die Leute gesehen, die du halt eigentlich wirklich gefühlt nur aus dem Fernsehen kennst, wie Florian Hempel, Dragutin Horvat, Nico Springer, halt Leute von dem Kaliber. Ricardo Pietrezko auch, war auch noch dabei. Und ja, da kommt man halt natürlich als so jemand, der 2, 3 Jahre jetzt Development Tour gespielt hat, in ein ganz schönes, wie sagt man, Haifischbecken, mit diesen ganzen Leuten. Und dann hast halt eine Sechsergruppe, wo du gegen jeden zweimal spielst. Und ich hatte halt bei mir auch Florian Hempel mit drin, Franz Welsch hatte ich mit drin, Fabian Schmutzler, David Schlichting, also halt wirklich gestandene Spieler. Und das ist dann natürlich gar nicht so einfach, wenn man auch keine Erfahrung vor TV-Kameras hat und mit dem ganzen Medienrummel, das ist schon nochmal was anderes, als wenn man normal halt Challenge Tour oder Development Tour oder irgendwie sowas spielt, ne?
Du hast ja auch von Anfang an gut mitgehalten, hatte ich gesehen. Hat, glaube ich, nicht ganz gereicht für die Finalrunde, ne? Aber du warst ja jetzt nicht
Knapp.
irgendwie so, dass du, genau, wollte sagen, war sehr knapp. Vielleicht bevor wir auf das Turnier selbst nochmal eingehen, wird es ja ein extrem kurzer Zeitraum, wie gesagt, bis du da hingekommen bist, sag ich mal, vom ersten Pfeilwerfen bis zu diesem Zeitpunkt. Viele, die jetzt zuhören, versuchen ja auch immer kontinuierlich sich zu verbessern und nehmen auch den Podcast hier gerne wahr, um irgendwelche Trainingstipps sich zu holen. Wie war denn bei dir dann am Anfang? Hast du direkt von Anfang an eine, sag ich mal, stabile 50 bis 55 gespielt, weil du so Talent hattest? Oder gab es da auch so eine Zeit, wo du wirklich wie die meisten Anfänger erstmal fast nichts getroffen hast?
Ja, genau. Ich habe am Anfang, also logischerweise, ich hatte da, als ich dann damals bei Shakespeare angefangen hatte, ich halt gar keine Berührung mit dem Dart irgendwie gehabt, nichts in der Reihe, in der Art Sportarten gemacht, auch nicht irgendwie, was viele haben mit Handball oder Basketball, wo du schon so ein bisschen Grundlagen des Durchziehens drin hast. Also ich habe halt wirklich komplett auch wie ein blutiger Anfänger angefangen, aber mir hat es halt einfach Spaß gemacht und ich bin dann halt zu vielen Turnieren gefahren, hatte halt erstmal das Ziel, an dem Abend mal ein Leg zu gewinnen. Dann bei der nächsten Woche mal ein Spiel zu gewinnen, dann vielleicht mal die Gruppenphase zu schaffen und immer so weiter habe ich mich halt immer weiter nach oben bekämpft, bis man dann halt mal irgendwie ins Achtelfinale kam, Viertelfinale, bis man dann vielleicht mal das erste lokale Turnier gewonnen hat. Und ja, ich habe daraus halt voll die Motivation gezogen und mich halt auch mit guten Freunden, die halt auch ähnlich angefangen haben oder ein bisschen früher angefangen als ich, haben wir uns halt immer auch so ein bisschen untereinander gebettelt, ne? Das war dann halt auch so, wie sagt man, ein ganz guter Konkurrenzkampf, den man untereinander hatte.
Und wenn du dein Training mal beschreiben würdest, gerade in dieser Zeit, wo du so extrem stark dich verbessert hast und jetzt geht's ja auch trotzdem immer noch weiter, obwohl du ja schon schnell dieses sehr solide Grundniveau erreicht hast, erzähl mal gerne ein bisschen über dein Training, auch für die Leute, die zuhören, dass sich der eine oder andere vielleicht was abgucken kann.
Also früher war es bei mir so, dass ich wirklich halt viel in der Gruppe trainiert habe, also dann mit 3, 4, 5, 6 Leuten halt mit dem Team halt meistens zusammen. Heutzutage trainiere ich ein bisschen mehr für mich individuell, aber damals war es halt so, weil ich sage so, gerade wenn man Anfänger ist, kann man sich halt bei Leuten aus dem Verein oder Leute, die man auf Turnieren trifft, halt dann auch gute Tipps abholen, wie mit dem Durchziehen, bisschen mal mit dem Stand auszuprobieren, mal gucken, was man mit der Flight-Schaftlänge macht, diese ganzen Sachen, die man einfach mal ausprobiert. Das sind halt immer die Sachen, die man sich bei Leuten, die länger spielen als man selbst, gut abgucken kann oder halt einfach mal fragen kann. Und gerade im Dart ist es halt meist so, dass viele Leute einem da versuchen auch zu helfen. Und wie gesagt, ich habe mich dann halt da vor allem an den Leuten im Verein orientiert, die ein Stück besser gespielt haben, mir dort dann Trainingsspiele geholt, wie 61 oder 121 oder wir haben ja immer, was wir ganz gerne gespielt haben, war so 170 gegen die Sau heißt das. Also man spielt dann da, kann man halt auch mit 3 Leuten zum Beispiel spielen. Hat man immer 9 Darts, um 170 Punkte zu checken. Schafft man das mit den 9 Darts, hat man einen Punkt für sein Team. Schafft man es nicht, gibt es einen Punkt für die Sau. Da spielt man dann halt zum Beispiel Best of 19. Und so hat man halt immer dann auch Druck zu checken. Also man hat theoretisch immer noch genug Zeit, aber hat halt auch schon ein bisschen Druck dann auf Doppel, weil wenn du 170 Punkte hast und du startest irgendwie mit einer 45 und 41 rein, dann hast du halt trotzdem immer schon irgendwas im 70er, 80er, was du checken musst.
Ich glaube, deine Freundin hatte auch in der Folge erzählt, ihr habt doch so eine, wie so eine Kiste, wo ihr verschiedene Finishes drin habt, die ihr dann ziehen könnt oder
Das
so.
habe ich ja früher noch nicht gemacht. Das habe ich früher noch nicht gemacht. Das ist ja jetzt, was jetzt dazugekommen ist durch sie. Also, das ist ja wirklich eine Kreation von ihr selber. Wo wir halt diverse Chips haben, die wir dann meist, kann man auch zu zweit spielen, kann man auch zu dritt spielen. Da zieht man dann halt immer verdeckt einen Chip aus diesem Beutel sozusagen. Und da stehen halt Finishes drauf von 2 Rest bis 120. Und je nachdem, wer es dann zuerst schafft, das zu checken, kriegt halt dann, den Chip. Und die haben halt eine verschiedene Wertigkeit. Also, ein Ein-Dart-Finish bringt dann halt einen Punkt. 41, glaube ich, 2 bis irgendwie 79 oder 80 und dann gibt es halt 3 und für High Finishes gibt es halt 4 Punkte und so weiter.
Ja,
Also
das
ich finde es immer im Training ganz gut, wenn man, wie sie sagt, so ein bisschen den Wettkampfgedanken auch immer dabei hat, wenn man sich mit vor allem Leuten, die ein ähnliches Niveau haben oder am besten sogar noch, die ein bisschen stärker sind als man selber, battelt, weil man das so ein bisschen dann auch die Motivation kriegt, den anderen so ein bisschen einzuholen, ein bisschen zu ärgern oder auch mal gegen den zu gewinnen. Das ist halt eigentlich so ein bisschen auch guter Ansporn für einen selber fürs Training.
Ich finde die Idee auch sehr cool. Das hatte ich bei ihr schon wirklich mir aufgeschrieben, auch als sie das erzählt hatte, als wir die Folge aufgenommen hatten. Müsst ihr vielleicht mal mit irgendeinem Darts-Hersteller oder so reden? Das kann ich mir auch gut vorstellen, dass das verkaufbar ist. Also so als Chips, wo das drauf gedruckt ist oder so, dass man da das mit so einem kleinen Beutelchen oder so ausliefert. Also kann ich mir gut vorstellen, dass man da echt was draus machen kann. Vielleicht kommen wir zurück nochmal auf die Super League. Du hast jetzt schon gesagt, die ganzen Namen, die wirklich eigentlich jeder in der Dartszene in Deutschland kennen sollte, gegen die du da auch gespielt hast. Wie ist denn das so gewesen für dich, wenn du so am Board stehst, dann gegen Florian Hempel oder so? Mittlerweile bist du ja selbst ein großer Name, aber damals warst du ja noch so ein bisschen weniger auf dem Schirm, würde ich sagen, in dieser Zeit. Wie hat sich das angefühlt?
Ja, wie gesagt, ich fand es ein bisschen surreal. Also nicht nur, dass man gegen diese Leute gespielt hat, es war ja auch so, dass das halt bei Sport 1 auch live übertragen wurde im Fernsehen. Und das ist dann schon ein bisschen surreal, wenn man halt vom Dorfverein oder Stadtverein kommt und vielleicht normal sonst hinter verschlossenen Türen die Development Tour spielt und auf einmal spielst du halt gegen Florian Hempel da. Und ja, das ist schon, also mein allererstes Spiel, was der gemacht hat, war ich auch noch sehr nervös. Da habe ich dann auch relativ hoch gegen Hempel verloren. Hab da auch nicht so richtig gut gespielt, weil ich erstmal irgendwie mit der Atmosphäre klar kommen musste. Und wenn du halt gegen so einen Spieler von dem Kaliber spielst, der dann irgendwie gleich 95, 98 oder so spielt, da hast du dann auch nicht so, dass du sagst, komm, ich brauche mal irgendwie ein, zwei, drei Lecks zum Reinkommen, sondern dann bist du halt schon gleich hinten dran. Also es ist schon, wie gesagt, es war irgendwie in dem Moment halt wirklich ein bisschen surreal.
Auch ein krasser Moment, kann ich mir vorstellen, wenn man sich selbst dann das erste Mal im Nachhinein so in den TV-Aufnahmen sieht. Das ist ja auch, glaube ich, was man so für sich bestimmt als Meilenstein irgendwie mitnehmen kann, wo man dann auch ein freudiges Lachen im Gesicht hat, wenn man das so sieht, diese professionellen Aufnahmen im TV, oder?
Ja, das stimmt. Vor allem, wie gesagt, man hat es ja immer so, dass man kennt das ja auch von den Übertragungen, wie die auch heute immer noch sind. Man hat ja immer so ein Board, was halt dann live komplett gezeigt wird, und man hat die ganzen Nebenboards, wo dann halt so Ausschnitte gezeigt werden, wo dann immer mal reingeschaltet wird. Und wie gesagt, mein allererstes Spiel, was dann wirklich im TV komplett gezeigt wurde gegen Yamasu Garon, habe ich zwar verloren, aber habe im ersten TV-Spiel gleich einen 92er Average gespielt, und da war ich dann im Nachhinein doch erstens ein bisschen überrascht, dass es dann auf einmal doch wieder so gut lief, aber auch dann ein bisschen stolz, dass man dann auch gezeigt hat, sozusagen, dass die Einladung auch irgendwo ein bisschen gerechtfertigt ist, weil das ist, glaube ich, das, was man sich so als Debütant dann auch zeigen will, dass man auch irgendwie eine Berechtigung hat, da sportlich mitzuspielen. Also man will da ja nicht nur hinfahren und sagen, hier, ich verliere jetzt 10 Mal und gut ist, sondern man will ja auch zeigen, dass man ein bisschen konkurrenzfähig ist.
Ja, vor allem ist es ja auch dann direkt sehr nervenstark gewesen, ne? Also ich kann mir vorstellen, selbst bei Spielern, die extrem hohes Niveau haben, wenn man dann das erste Mal in diesem, ja, Umfeld mit TV-Kameras und so spielt, dass es dann trotzdem mal passieren kann, dass man deutlich unter seiner normalen Leistung spielt durch die Aufregung. Also, dass du da das in dem Augenblick geschafft hast, da kann man, glaube ich, auch definitiv stolz sein.
Ja, wie gesagt, also wirklich das erste Spiel war halt das, was dann im Nachhinein war, das ist halt eigentlich, war es eigentlich ganz gut, dass es gegen Hempel war, weil man hat ja da diese Sechsergruppe und um die ersten 4 Plätze wird halt gespielt, und da hatte ich halt andere Gegner als direkte Konkurrenten aus. Man, in dem Fall war es halt ganz gut, dass das Spiel dann halt das war, was nicht so überragend war, aber das erste war halt wirklich so, da musste man sich erstmal gewöhnen, weil man halt da wirklich auch schon ja wochenlang so ein bisschen drauf hinfiebert, dann ja auch ein bisschen nervös vielleicht noch ist, und man braucht halt so ein bisschen erstmal ein, zwei Spieler, um wirklich anzukommen, wenn man Debütant ist. Aber ich glaube, das ist relativ normal, dass das für dann ein Hempel, für ein Hopp wie Trezko oder so halt dann nicht der Fall ist, weil die es irgendwie gewohnt sind. Also als Debütant ist es schon erstmal nicht einfach, sagen wir es so.
Wie war das so im Miteinander, also untereinander von den Spielern her? So, da gibt es da, sag ich mal, ohne jetzt, dass man irgendwie Namen nennt, aber gibt es irgendwie Spieler, wo man das Gefühl hat, die haben so eine gewisse Arroganz, dass die sozusagen sich dann auch höher sehen, oder ist das alles sehr auf einer Ebene?
Ich fand eigentlich den Umgang, man hat sich ja dann auch zwar in Niedernhausen auch dann nach den Spielen gesehen oder vor den Spielen im Hotel oder vor allem im Practice Room, hatte man ja dann mit allen Spielern so ein bisschen Kontakt, und ich hatte eher Also ich persönlich hatte das Gefühl eher nicht. Also ich kannte ja vor allem auch ein paar Leute von der Development Tour selber, wie Fabian Schmutzler oder Marcel Gerdon oder halt diese Leute. Aber so, ich hatte es dann halt auch, dass mir vor allem dann auch Leute dann viel Lob ausgesprochen haben. Also zum Beispiel Hempel oder Max Hopp, die haben mir dann halt wirklich auch da gesagt, ey, hast du gut gespielt, komm erstmal rein. Aber man hat da eher so ein bisschen noch aufbauende Worte bekommen.
Ja, geil. Dafür steht ja auch der Sport, aber es ist halt immer schön zu hören, wenn das auch in den obersten Ebenen sozusagen sich da fortführt. Ich glaube, das hat man in nicht so vielen Sportarten, dass man da sozusagen diese Bodenständigkeit noch hat, ne, wie bei uns im Dart ist.
Genau, ja, aber wie gesagt, zu jedem hatte ich da jetzt dann auch nicht Kontakt. Es gibt ja auch so ein paar Leute, die dann eher für sich sind, was ja auch am Ende dann nicht zu kritisieren ist, weil am Ende sind ja auch einige Leute dann nicht so wie ich als Hobbyspieler da, sondern die, für die ist das halt dann Arbeit oder täglich Brot. Wenn du da als Tourcard-Holder damals noch mitgespielt hast, ist das für dich die WM-Quali da auch sehr entscheidend. Es gab halt auch ein paar Leute, die dann halt ein bisschen zurückhaltend waren, was ich jetzt aber auch niemanden dann so wirklich negativ auslegen wollen würde.
Wir hatten jetzt schon einige Gäste im Podcast hier, die DevTour oder auch Challenge Tour oder Next Gen spielen oder gespielt haben. Was aber ganz neu ist, wo ich noch niemanden hier hatte, wird auch in Deutschland ja gar nicht so viele Leute gibt, ist die PDC Jugend-WM, an der du ja, wie du schon vorhin noch gesagt hast, teilgenommen hast. Für die Leute vielleicht, die da nicht so drin sind, die letzten beiden Gewinner waren, glaube ich, Van Veen und Littler. Also
Ja.
in dieser Kategorie sind wir da unterwegs. Wie war das für dich? Wie lief das ab, auch vom Turniermodus und welche Gegner hattest du da?
Ja, also wie gesagt, für mich war das, würde ich auch sagen, persönlich so eigentlich mit das Highlight, weil das hat am Ende auch dazu geführt, dass ich da die Chance dann bei der Super League bekommen habe. Ja, man hat sich halt einfach belohnt für eine richtig geile Saison und ich habe vorher auch gar nicht so richtig das Ziel gehabt, da hinzukommen, aber ich habe dann halt irgendwann so nach 16 von den 24 Turnieren gesehen, okay, du bist in der Rangliste da relativ weit oben und die Chance ist halt dann schon da gewesen, sich zu qualifizieren. Und dann in dem Moment war ja irgendwie bis zum letzten Turnier bei einigen Leuten spannend. Ich war, glaube ich, dann schon nach Turnier 23 stand schon fest, dass ich nicht mehr rausrutschen kann. War das dann irgendwie schon ein sehr cooles Gefühl, also da unter den besten 96 Jugendspielern weltweit zu sein. Ja, das hat einen schon ein bisschen stolz gemacht.
Und wie wird da gespielt? Ich glaube, Gruppenphase, ne?
Ja, genau, man spielt dort in 32 Dreiergruppen und nur der erste kommt weiter. Das ist auch ein sehr harter Modus. Das heißt, wenn du ein Spiel verlierst, kann es schon sein, dass du keine Chance mehr hast, weil dann müsste es ja so aussehen, dass am Ende jeder einen Sieg hat. Also du hast dann praktisch keinen Einfluss mehr darauf. Und du hast halt wirklich nur noch Top-Spieler eigentlich. Also du hast nur noch die mit besten Spieler, die du da so kriegen kannst. Also wie du schon gesagt hast, die Littlers, Van Veens, Josh Rocks, Wessel Nymans, da sind halt dann schon richtige Granaten dabei, ne?
Bis wie viel Lex wird da gespielt?
Das war meiner Meinung nach Best of Nine Legs. Das ist ja auch schon ein paar Jahre her, aber ich meine, es war ein Best of Nine im Modus.
Okay. Und welche Gegner hattest du da? Weißt du das noch in der Gruppe?
Ja, ich habe da gegen Conor Hennigan habe ich gespielt. Das ist auch ein sehr starker irischer Spieler, der auch immer so kurz davor ist, die Tourcard zu holen. Der hat auch schon UK Open gespielt, Modus Super Series und so. Der war halt sehr, sehr stark. Der hat auch, glaube ich, gegen mich direkt irgendwie 91 oder sowas gespielt. Und dann habe ich noch gegen einen anderen Engländer gespielt, Sam Cromwell. Genau, das waren halt meine beiden Gegner in der Gruppenphase sozusagen.
Und die Gruppenphase ist quasi auch dann alles an einem Tag in England, oder wie würde das spielt?
Genau, also man spielt die Gruppenphase halt dann also es sind ja dann irgendwie, ich glaube, es sind sogar genau 32 Boards und jede Gruppe spielt halt praktisch in einem Board und dann hat man halt 32, die weiterkommen und dann geht es halt ins Single-K.O. sozusagen. Die ganzen Gruppensieger von den ganzen Dreiergruppen spielen dann halt gegeneinander. Und das geht dann so lange durch bis zum Finale. Das Finale wird dann halt auf der Bühne mit den Players Championships dann immer zusammengespielt. Also das sieht man dann ja auch, wenn man dann normal irgendwie die Players Championships guckt, gibt es vor dem Finale der Herren dann immer das Finale der Jugend-WM.
Vor dem Final der Players Championships?
Ja, es gibt ja von den Players Championships gibt es ja immer noch ein Finale, also die Players Championship Finals, was ja
Genau.
auch dann immer im TV ausgestrahlt wird und die spielen dann halt dort das Finale dann von der Jugend-WM. Das wird dann immer dort live im TV auch gezeigt. Also hat ja dann letztes Jahr auch Gian van Veen dann gewonnen gegen
Ach stimmt,
einen
gegen Van
anderen
der
Holländer.
Velden, ne?
Genau, gegen Julian van der Velde, genau. Das ist dann
Geil.
auch immer dann live im TV. Also wird sozusagen im Tag von der Jugend-Weltmeisterschaft wird bis zum Finale durchgespielt und das Finale wird dann halt auf dieser großen Bühne dann nochmal ausgespielt.
Ach krass. Ja, das war sehr dramatisch dieses Jahr, weil das, wo der Niederländer so viele Matchstarts vergeben hatte, oder waren
Genau,
ja
Van der
beide
Velde hatte da
Niederländer.
einige Matchstarts ausgelassen, genau.
Wer hatte das in dem Jahr, wo du am Start warst, Simon?
Oh, das weiß ich gerade gar nicht mehr. Ich glaube, es war Josh Rock, bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Also, Josh Rock war auf jeden Fall im
Könnte
Finale, meine
hinkommen,
ich.
ja. Ja, auf jeden Fall krasse Erfahrung und auch krasse Leistung. Dann lass uns vielleicht gleich mal, wenn du diese, sag ich mal, großen Schritte schon gemacht hast, auf deine Ziele aktuell eingehen. Denn der Weg ist ja dann relativ klar vorgezeichnet, denke ich mal, in diesem Profibereich, dass das die Idee ist zumindest, dass man da hinkommen will. Wie sieht es denn aus in diesem Jahr jetzt gerade konkret, was so die größten Ziele sind und so auf die nächsten 5 Jahre gesehen?
Ja, ich sage, ich habe dieses Jahr Anfang dieser Jahr die Q-School gespielt, die eigentlich ganz gut lief. Also die ersten beiden Tage wirklich gut gespielt und dann am letzten Tag leider nicht so ganz ins Spiel gefunden. Dann um einen Punkt die Final Stage verpasst, was relativ ärgerlich war. Ansonsten spiele ich halt aktuell wirklich nur die Host Nation Qualifier, weil ich halt aktuell sehr viel andere Dinge zu tun habe. Ich habe jetzt auch den Verein gewechselt, wohne jetzt ja auch in Walsrode und da hat sich halt aktuell bei mir vieles so umgestellt, weshalb ich jetzt dieses Jahr so ein bisschen wie ein Übergangsjahr sozusagen habe. Aber natürlich ist natürlich das Ziel, nochmal für die European Tour zu qualifizieren bei den Host Nation Qualifiern.
Ich glaube, es sind auch noch einige Quali-Turniere dieses Jahr, ne? Wie viele sind jetzt schon gespielt?
Das sind noch drei Stück werden noch gespielt und drei wurden schon gespielt. Also da sind noch die Chancen auf jeden Fall da.
Kann man auf jeden Fall auch an die Zuhörer immer nur empfehlen, sich bei Dart Connect immer diese Turniere mal anzugucken. Die kriegt man sonst so nicht so krass mit jetzt auf der medialen Bühne. Aber das ist immer sehr interessant. Also ich habe bei den ersten drei Turnieren auch immer reingeguckt und da sind ja extrem hohe oder hochkarätige Spiele auch dabei, auch vom Niveau her. Nicht selten, dass da auch 95 plus gespielt wird, also unter den Deutschen selbst. Von daher, das lohnt sich auf jeden Fall. Kriegt, glaube ich, fast ein bisschen wenig Aufmerksamkeit, würde ich sagen, ne?
Ja, es sind halt einfach Turniere, die hinter den Kulissen sozusagen stattfinden, die aber wirklich dann gerade, wenn man so unter die letzten 16, letzten 8 kommt, halt schon sehr, sehr hochqualitativ sind. Also ich habe ja auch schon, glaube ich, 3 oder 4 Mal im Finale gestanden und bin halt dann auf Dragutin Horvat getroffen, auf Oliver Müller, auf Liam Mendel-Lawrence, halt wirklich Leute, die schon wissen, was sie tun, ne?
Hast aber bisher noch die Quali nicht geschafft?
Leider ganz knapp bisher verpasst, ja. Vor allem Dragutin war halt sehr ärgerlich, aber das wird schon noch kommen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, wenn man schon drei Finals erreicht hat, dann zeigt der ganz klar, dass der Moment kommen wird für den ersten Walk-on auf die große Bühne. Du bist ja da auch schon sehr professionell aufgestellt. Ich habe gesehen, du hast sogar eigene Darts, die du spielst. Vielleicht kannst du auch dazu mal was
Genau.
sagen, weil das ist, glaube ich, auch für viele so ein, ja, so ein Traum, irgendwo seine eigenen Darts in der Hand zu haben, sein eigenes Dartset vielleicht mal dann vor sich zu sehen. Wie ist das so abgelaufen, also der Prozess bis dahin?
Ja, es ist natürlich ein Prozess, der länger läuft. Also es lief halt vor allem über mein Management, mein Dart Coach und über DataDart, den Ausrüster aus England. Und ja, da wurde ich halt angefragt, ob ich eigene Darts mal herstellen und produzieren lassen will. Und das war halt eigentlich auch schon mal eine ganz coole Anfrage an sich. Und da habe ich natürlich ja gesagt. Und dann habe ich halt am Anfang so mehrere Prototypen geschickt bekommen. Also ich habe am Anfang halt gesagt, grob in welche Richtung es gehen soll. Also ein bisschen an die angepasst, die ich aktuell davor gespielt habe. Und habe dann halt mehrere Prototypen bekommen, die ähnlich sind, aber dann halt ein bisschen andere Verläufe, ein bisschen dünner, ein bisschen mehr Grip, ein bisschen weniger Grip, ein bisschen leichter, schwerer. Und habe das dann halt über mehrere Monate in Turnieren ausgetestet und im Training. Und habe mich dann halt am Ende für die Variante, die man jetzt auch erwerben kann, entschieden. Also es war aber, glaube ich, ein Prozess von locker einem halben Jahr.
Aber es ist ja schon was Geiles, wenn man so daran arbeiten kann. Stelle ich mir jedenfalls persönlich sehr schön vor, so wenn man so weiß, irgendwann wird es jetzt bald meine eigenen Darts geben. Und ich finde persönlich auch, muss ich sagen, ist natürlich Geschmackssache, aber ich finde sie sehr optisch auch sehr schön. Ich hatte sie jetzt noch nicht in der Hand, aber ich habe sie bei dir bei Instagram und Co. gesehen. Der Link übrigens zum Profil von Marvin ist unten wieder in der Beschreibung mit in den Shownotes. Da findet er alles über seine Turniere und auch die Darts unter anderem, wo ihr die erwerben könnt. Also ich finde, die sehen wirklich schön aus. Das ist ja so diese blaue, sieht sehr royal aus, finde ich.
Ja, ich habe halt normal auch immer von der Trikotfarbe in blau-schwarz oder blau-schwarz-weiß gespielt und wollte das dann so ein bisschen auch einheitlich haben. Und wie gesagt, ich finde die Farbkombi wirklich persönlich sehr geil. Von daher ist es am Ende auch relativ leicht gewesen, das so auszusuchen.
Ja, sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Also finde ich auch, ist aus meiner Sicht ein schönerer Pfeil, als viele von den Hauptprofis haben. Könnt ihr euch auf jeden Fall mal angucken und abchecken. Du hast jetzt gerade schon Management angesprochen. Das ist auch ein spannender Themenblock, sag ich mal. Wir hatten jetzt schon öfter im Podcast das Thema Sponsoring, wie man als Spieler irgendwie ja anfängt, Sponsoren vielleicht heranzuziehen, dass man es schafft, irgendwie die ganzen großen PDC-Turniere dann überhaupt spielen zu können. Du bist beim MyDart-Coach auch immer noch im Coaching?
Nee, ich war bis zu Anfang dieses Jahres war ich dort unter Vertrag, seit 2022, also damals sind die auch auf mich aufmerksam geworden, vor allem durch die Leistung halt auf der Development Tour, ne? Das ist halt, was vor allem Sponsoren, Managements vor allem halt verfolgen, weil die halt meist dann auch vor allem junge Spieler sponsern wollen. Und das war halt bei mir dann halt das Glück, dass ich da halt relativ schnell die Anfrage bekommen habe. Und das war natürlich für mich dann, um halt die komplette Tour auch zu spielen, also auch England, die Reisenkosten etc., war das natürlich eine extreme Hilfe, und ich bin auch mein Dartcoach sehr dankbar für das, was wir die 2,5 Jahre da zusammen gemacht haben.
Ich habe den Micha Wattenberg auch schon angefragt. Vielleicht hört er den auch, wenn es klappt, irgendwann demnächst mal im Podcast. Ja, die machen echt eine tolle Arbeit dabei, My Dart Coach. Auch in Deutschland so, würde ich sagen, fast einzigartig, so wie sie das machen. Und die haben ja auch dieses große Turnier, die My Dart Show, Coach Championship. Jetzt ist
Genau.
schon alles ausgebucht, wenn ihr das hört. Das ging extrem schnell. Wird das größte Turnier, glaube ich, ne, dieses Jahr in Deutschland, würde ich sagen.
Ziemlich sicher mit 640 Teilnehmern. Also da bin ich auch schon wieder vor Ort natürlich. Und ja, das ist natürlich immer, wie sagt man, ein richtiges Erlebnis. Und man sieht da natürlich auch richtig starke Spiele. Also wenn man auch mal guckt, wer die letzten Jahre so gewonnen hat, dann sind das schon Namen, die man in Deutschland kennt, wie zum Beispiel Christopher Tondas oder auch Ricardo Pietrzko. Das sind halt schon Leute, wo man sagt, okay, ne, die wissen halt schon, wie es so funktioniert. Leon Weber hat auch die letzte Auflage gewonnen. Also bei einem Dartcup Championship zu gewinnen, ist nicht das Schlechteste für die kommende Karriere anscheinend.
Ja, könnt ihr auf jeden Fall auch bei 2K oder nee, dieses Jahr ist es glaube ich nicht 2K, sondern dieses Jahr ist es Dart
Dart Connect
Connect.
sogar.
Genau, wo ihr es
Genau.
verfolgen könnt, auf jeden Fall auch als Zuschauer. Ich hatte glaube ich auch gesehen, letztes Jahr bei dem Turnier, da wart ihr noch ein bisschen kleiner, aber trotzdem ja schon sehr groß, bist du bis ins Viertelfinale glaube ich gekommen, ne?
Genau, ja, das ist richtig.
Und da hast du glaube
Nur
ich.
auch schon nicht so verkehrt.
Nee, ja, schon Top-Leistung. Und ich glaube, du hast auch ein Spiel gehabt gegen Marcel Althaus, ne? Wenn ich das richtig gesehen habe.
Ja, gegen Marcel habe ich schon auch häufiger gespielt, auch häufiger mit ihm schon doppelt zusammengespielt. Ist ein guter Freund, mit dem ich auch häufiger mal Turniere zusammenspiele.
Na ja, cool, ja. Da ist auf jeden Fall, liebe Grüße Ihnen an der Stelle raus. Wäre auf jeden Fall ein Doppelteam, du und er, was ich persönlich jetzt lieber im Turnier vermeiden wollen würde als Gegner. Aber da kann ich mir vorstellen, dass es da schon ordentlich klappert. Marcel gewinnt ja auch regelmäßig aktuelle Turniere in Berlin und hat ja extrem Leistungssprung gemacht. Also muss man wirklich sagen.
Ja, vor allem die Q-School. Vor allem die Q-School war wirklich überragend, muss man sagen.
Ja, und auch seitdem, also jetzt, ich bin ja öfter mal im Dartpalast so, wenn ich mich mal so ein bisschen mit den wirklich Großen messen will und da meine Lehrstunde abholen. Und er hat jetzt neulich auch bei einem Turnier da über, ich glaube, 4 oder 5 Legs, 106 oder so gespielt. Also
Ja.
ist schon
Ja, ich sag mal
beachtlich.
so, gerade in Berlin, also ich habe da ja auch schon das eine oder andere Turnier mal mitgespielt. Gerade bei den Turnieren im Dartpalast ist die Qualität dann halt wirklich schon sehr, sehr gut. Da gibt es ja auch viele andere wie David Jeske, Sensen Schmidt, Haus Otter. Da gibt es halt schon viele in Berlin, die wirklich richtig guten Pfeil spielen können. Ist schon so eine, sagt man auch schon, von der Qualität her so eine Darts-Metropole mittlerweile in Deutschland.
Ja, man muss echt sagen, das Niveau ist schon wirklich krass. Also ich kenne die Zeiten noch vor Corona. Da habe ich ja so angefangen, so ein bisschen Turniere zu spielen. Habe dann in Corona lange ausgesetzt und auch selber nicht mehr viel spielt. Aber davor war das so, ich hatte zum Beispiel im Dartpalast mal bei einem Turnier den dritten gemacht und da habe ich über einen Abend 55 oder so im Average gespielt. Also da war das alles noch so ein bisschen entspannter. Da hat ja auch Marcel und so damals gerade erst so richtig doll angefangen. Da haben die Captains und so erst gegründet. Also was da so passiert ist jetzt die letzten 5 Jahre vom Niveau, wie die Jungs alle nach oben abgegangen sind, das ist schon wirklich Wahnsinn. Also
Ja,
würde
wie
ich
gesagt,
sagen.
es erinnert mich auch so ein bisschen ähnlich, wie wir es in Hannover auch hatten, weil es ist bei denen halt auch das, was ich meine, mit unter der Gemeinschaft sich gegenseitig zu pushen beim Turnier. dass man dann auch auf freundschaftlicher Ebene besser sein will als der andere, ne? Weißt du, wie ich meine? Und im Training hast du halt auch immer ein hohes Niveau. Wenn die untereinander trainieren, dann ja, bist du da halt immer direkt gefordert schon. Das ist halt, was im Training immer meiner Meinung nach sehr wichtig ist, dass du dann wirklich schon gut gefordert wirst, dass du da auf deinem Niveau, und das ist ja eigentlich egal, ob man jetzt 30 spielt, 50 oder 70. Am Ende macht es halt wenig Sinn, wenn jemand, der 35 spielt, gegen jemanden, der 70 spielt, spielt, sondern es ist immer gut, wenn man ungefähr auf einem Niveau ist. Das ist halt im Training, um besser zu werden, halt wirklich sinnvoll, weil am Ende, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mit 75, 80 gegen jemanden die ganze Zeit spiele, der 42 spielt, bringt mich das im Training auf lange Sicht halt auch nicht weiter. Ne? Klar, das kann man immer mal einbauen, mal einbringen. Aber wenn du halt wirklich dich verbessern willst, musst du halt entweder Leute auf demselben Niveau oder bessere Leute suchen. Das ist meiner Meinung nach halt, wie sagt man, essentiell.
Ja, ich muss sagen, ich spiele auch selber am liebsten gegen Leute, die besser spielen als ich. Einfach weil ich dann einen ganz anderen Druck habe. Ne? Einfach wenn ich dann mal
Genau,
Pfeile
genau.
für das Leck bekomme, dass ich weiß, ich habe jetzt auch wirklich nur die zwei oder den einen Pfeil, dann wird er auf jeden Fall zumachen. So. Und deshalb, das hilft
Genau,
auf jeden Fall vom Mindset.
genau, je häufiger man das macht, desto mehr kriegt man das in seine Konstanz im Spiel auch rein. Das ist ja wirklich was, was ich empfehlen kann.
Apropos Konstanz, ich habe gesehen, der erste Neuner bei dir ist auch schon gefallen, ja?
Ja, den ersten Neuner habe ich auch schon mal gespielt, ja, aber halt leider noch nicht in einem offiziellen Turnier. Das kommt dann hoffentlich auch nochmal.
Ja, ich hatte das nur gesehen bei Instagram und dachte mir, Mensch, den Punkt kann er bei sich auch schon mal abhaken in der To-Do-Liste. Ich glaube, das ist ja sowas, ich finde auch ein Neuner, muss ich sagen, ist sowas, wo man dann auch merkt, oder was so ein Aushängeschild ist dafür, wie krass man auch spielen kann punktuell. Also, ich meine, das ist das perfekte Spiel. Ich glaube, das ist das, wovon alle Darter irgendwie mal träumen, wenn sie anfangen, irgendwann das mal zu schaffen. Und das ist in so weiter Ferne immer am Anfang, wenn man anfängt. Also, schon, finde ich schon was
Ja,
Krasses
wenn man
so.
anfängt, ich sage mal so, wenn man anfängt, da war schon die 180 Meist in weiter Ferne, also bis man die erstmal geworfen hat. Und aber irgendwann ist es halt dieser Fortschritt, den man macht. Und wenn man dranbleibt, an sich glaubt und halt auch das Training Pensum hochschraubt, das ist halt wirklich das, also ohne Training wird man auf Konstanz halt nicht besser werden. Das ist halt, ich merke es so selber, wenn ich mal viel zu tun habe, kann halt irgendwie nur einmal die Woche trainieren oder mal eine Woche gar nicht. Dann kann man halt am Samstag, Sonntag im Turnier halt auch nicht erwarten, dass man da dann konstant durchspielt, sondern jetzt war es so, dass Lara ja auch 3 Wochen ihre Behandlung im Krankenhaus hatte und ich hatte da halt sehr viel Zeit und habe halt wirklich dann viel trainiert und habe, glaube ich, seitdem wieder jetzt 5 oder 6 Turniere in Folge gewonnen. Das zahlt sich dann irgendwann aus, also ein bisschen, ne? Dass die Zeit, die man an Bord dann investiert.
Definitiv, also gerade wenn man auch, also ich bin auch ein Spieler, der viel Spielpraxis braucht, um in diesem Flow zu bleiben irgendwie. Gibt ja auch den einen oder anderen, der, sag ich mal, punktuell immer da ist oder schneller ist dann und auch bei den Profis sagt man halt ja von einigen. Aber ich glaube auch für die meisten ist auf jeden Fall ein ordentliches Pensum das, was hilft. Wir hatten noch das Thema Mindset jetzt gerade schon kurz. Da würde ich auch gerne nochmal kurz drauf eingehen, weil ich habe gesehen, dass du auch punktuell oder ich weiß auch nicht, ob immer noch, kannst du ja gerne sagen, mit Mentaltrainern arbeitest, ne?
Ja, genau, das habe ich auch damals im Zuge des Managements von MyDartSchool angefangen, habe ich halt so den ersten Kontakt mit Johannes Lipsius gehabt, den ich auch wirklich nur empfehlen kann. Und ja, wie gesagt, wir stehen auch immer noch in Kontakt, machen ab und zu auch nochmal was. Das ist halt gerade, wenn man neu ist, ist das halt schon sehr sinnvoll, weil man da halt viele Tipps und Tricks kriegt, auf die man selber halt so nicht kommt. Also vor allem, was halt auch so Atemtechniken angeht, so Rituale entwickeln, dass man so in sich nicht rausbringen lässt, ob wir irgendwie Zuschauer sind, die dann mal pfeifen oder irgendwie lauter Lärm, dass man halt wirklich so seine Technik entwickelt, die ist bei jedem halt anders. Also jeder hat andere Rituale, andere Techniken.
Ich werde den Johannes auf jeden Fall auch nochmal persönlich einladen. Vielleicht hat er auch Lust, mit euch das mal zu teilen, weil der macht genau das auf Dart quasi spezialisiert, den mentalen Aspekt. Du hast jetzt gerade angesprochen, bestimmte Rituale und Co., die man dann entwickeln kann. Kannst du da von dir selbst irgendwas teilen mit den Leuten? Mal so ein Beispiel geben, was du da für dich erarbeitet hast?
Ja, kann ich gerne machen. Also ich habe zum Beispiel für mich mit Johannes erarbeitet so einen Ablauf, dass ich immer, wenn ich dann wirklich wichtige Konzentrationsspiele habe oder enge Situationen, dass ich halt wirklich, nachdem ich meine 3 Pfeile geworfen habe, immer zu meinem Darts Case gehe, das einmal antippe und dann halt wirklich gar nicht gucke, was der Gegner macht, nur auf mich selber achte. Und so bleibt man halt wirklich immer in diesem in diesem Rhythmus, in der Konzentration. Also ich bin dann auch so, dass ich gar nicht schaue, was der Gegner macht, weil es mich auch nicht interessiert, sondern ich versuche einfach mal meinen Leck zu spielen. Ja, das hat, finden manche Leute halt ein bisschen merkwürdig manchmal. Also ich habe jetzt am Sonntag auch mit Lara ein Doppelturnier gespielt und habe dann halt auch da sie dann abgeklatscht, aber habe halt wirklich dann gar nicht geguckt, was die Gegner machen, mich gar nicht darauf eingelassen, sondern nur auf meinen Fokus so sozusagen geachtet.
Und ist das, wenn du jetzt zum Beispiel gegen Gegner spielst, die extrem langsam sind, das kommt ja des Öfteren mal vor. Wie gehst du denn damit um? Ich glaube, du bist auch jetzt nicht der langsamste Spieler, sondern du hast auch einen ganz ordentlichen Rhythmus. Was machst du denn dann? Also hast du da irgendwelche Sachen, um die Zeit zu füllen?
Ja, also das ist halt schon, wie gesagt, ein bisschen schwieriger. Es kommt halt immer an, wie langsam. Also wenn es ein bisschen langsam ist, dann ist es ja oft so, man hat ja auch oft eine Flasche Wasser oder so stehen, geht man da halt hin, trinkt man einen Schluck oder so. Und keine Ahnung, viele haben halt auch so, dass sie die Darts sortieren nach Flightfarben oder etc. Aber wie gesagt, wenn es halt irgendwann ganz, ganz langsam wird, dann ist es halt schwer, irgendwie was zu finden. Das ist aber, wie gesagt, glaube ich, hatte ich jetzt in meiner Karriere nur damals Lee Mendel Lawrence, der früher halt jetzt auch nochmal, ist er halt deutlich schneller geworden, als er früher war, aber da war es halt schon sehr extrem und da hat man dann schon eine hohe Zeit, die man irgendwie überbrücken muss.
Ist auf jeden Fall auch was, was ich vom Training her nochmal aus meiner Perspektive mitgeben kann. Ich spiele ja auch viel auf Skoja gegen irgendwelche Bots dann, die ein bisschen stärker sind als ich, sodass ich immer sozusagen mitgezogen werde. Aber da hast du natürlich kaum Wartezeit. Und ich mache das manchmal echt so, dass ich nach hinten gehe und quasi mal 5 Sekunden oder so runterzähle, bis ich wieder rangehe ans Board, um das so ein bisschen zu simulieren, wenn ich gegen einen Gegner spiele. Weil wenn du nur bei dir am eigenen Board, zum Beispiel jetzt bei Skoja spielst, dann hast du so einen schnellen Rhythmus, dass das was ganz anderes ist als im Turnier dann wieder. Ja,
Ja,
also.
das stimmt. Das ist an sich nicht so doof. Ich habe das früher auch gemacht, wo ich noch online gespielt habe bei Lidat, hatte man auch diese Möglichkeit, also wenn man auch für sich selber spielt, dass man sozusagen so einen Timer da nach der Aufnahme reinschalten konnte, dass man zum Beispiel, wenn man selber geworfen hatte, dann irgendwie 10 Sekunden warten musste, bevor man wieder werfen kann. Also ist an sich schon nicht so verkehrt.
Wir sind von der Zeit schon wieder fast am Ende. Das geht ja immer schnell. Ich habe so viele Themen heute am Start gehabt hier, dass ich erst mal gucken muss, ob ich auch wirklich alles, was für mich erstmal so wichtig war und für euch drin hatte. Was auf jeden Fall noch fehlt, ist der Profi-Zirkel. Wir haben das ja immer einmal hier im Podcast mit drin. Wer sind denn deine Lieblingsspieler von den aktuellen Profis?
Ja, so richtig, richtig Spieler habe ich nicht, aber es gibt halt Leute, die ich mir häufiger gerne anschaue als andere. Also zum Beispiel, ich finde Bestoby immer sehr cool. Also er hat ja auch wirklich eine sehr schöne Wurftechnik, sehr clean, gute Ruhe an Bord. Und halt die Leute, die ich halt gut kenne, also wie Josh Rock, Nico Springer. Das sind halt so Leute, die ich, denen ich immer so ein bisschen die Daumen drücke.
Bist du mit zum Beispiel Nico auch freundschaftlich verbunden? Also hat man da durch den Dartsport auch wirklich engere Verbindungen geknüpft?
Ja, mit Nico habe ich halt 3 Jahre halt die Development Tour gespielt und da hat man sich halt auch dann häufig gesehen, häufig gegeneinander gespielt. Und das ist halt schon, würde ich sagen, eine freundschaftliche Begegnung, jetzt keine ganz enge, aber man kennt sich halt, man grüßt sich, man quatscht auch mal miteinander oder man geht auch mal nach einem Turnier irgendwo mal was essen oder so. Und ja, gegen Nico habe ich halt, glaube ich, schon 4, 5 Mal gespielt, mal gewonnen, mal verloren. Aber ist halt wirklich ein super sympathischer Spieler, hat einen schönen, schnellen Wurfrhythmus und ja, gegen ihn macht schon Bock auch zu spielen.
Ich habe gerade vorhin gesehen bei Instagram, dass er von der aktuellen Average-Tabelle im Durchschnitt aller PDC-Profis, also jetzt seit Anfang des Jahres quasi, auf Platz 23 vom Durchschnitts-Average war und auf Platz, ich glaube, 16 vom First Nine. Also extrem starke Leistung, muss man sagen, dafür, dass es doch sein erstes Jahr ist. Wahnsinn.
Ja, Nico hätte, glaube ich, schon vor 2 Jahren halt die Tourcard haben können. Aber ich finde, er hat es halt sehr clever gemacht, seine Ausbildung zu beenden, sich erstmal so eine Grundlage zu schaffen, dass man dann auch ganz entspannt Darts-Profi werden kann. Weil am Ende ist es ja auch so, bei vielen Spielern sieht man es ja auch, dass du dann irgendwie diese Tiefphase kriegst und dann bist du halt ganz raus. Und wenn du halt keine richtige Grundlage Sicherheit hast, dann ist es halt dann sehr, sehr schwierig, weil du dann halt auch mit sehr viel Druck ans Board geht als Profi. Wenn du halt wirklich davon lebst, dann ist es halt nicht so, wie wenn ich dann hinfahre und sage, okay, wenn es jetzt heute mal halt nicht gut so gut gelaufen ist, dann ist es halt so. Sondern für die ist es halt dann auch, wie gesagt, der Lebensunterhalt, ne?
Ja, und gerade am Anfang, wenn man auf die Tour kommt, dann ist es ja auch wirklich finanziell eine sehr knappe Geschichte erstmal. Also wenn man sich da anguckt, was die Preise ja da sind, so gerade die Erstrundensiege beziehungsweise Startdebüt gibt es meistens gar nicht. Was ja auch jetzt als Deutscher, wenn man nach England fliegt und Co., natürlich eine Hardcore-Nummer ist. Sagen wir jetzt zum Beispiel die Players Championship Events, wenn du da zweimal rausgehst gegen den Gegner, der 95 spielt, dann hast du halt einfach null in der Tasche. Aber die Ausgaben, also ist schon extrem. Man muss da schon echt aufpassen, gerade glaube ich, so das erste Jahr, dass man da irgendwie überhaupt erstmal Fuß fassen kann, ne?
Ja, also ich stelle es mir sehr schwierig vor. Und man sieht es ja auch bei einigen Leuten, dass gerade von den neuen Tourcontrollern, so ein Leon Weber oder ein Maximilian Czerwinski, die spielen ja wirklich keinen schlechten Teil und würden hier in Deutschland fast jedes Spiel gewinnen, aber das ist halt nochmal ein ganz anderes Niveau. Und da verlierst du halt auch mal mit 100 oder mal mit 95 oder kriegst halt in der ersten Runde, keine Ahnung, Michael van Gerwen. Und dann wird es halt schon heftig. Also ich stelle mir das persönlich sehr schwer vor. Man muss halt bereit dafür sein. Das ist halt das, was Nico, glaube ich, einigen anderen so ein bisschen voraus hat, weil er halt so jahrelang darauf schon hingearbeitet hat. Ich glaube, so bei Leon Weber zum Beispiel war es ein bisschen überraschend oder bei Maximilian Czerwinski, dass die überhaupt die Tourcard geholt haben. Und dann ist es, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation als für Nico jetzt.
Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass wir in den nächsten Jahren auch dich da irgendwann dann sehen werden, dass du auch diesen Schritt nimmst. Ich glaube, der Weg sozusagen ist eigentlich geebnet, und das sieht alles auch in diese Richtung aus. Wir sind, würde ich sagen, am Ende von der Zeit her. Wir wollen es nicht zu lang machen. Ich mache es immer ganz gerne, dass ich zum Abschluss dem Gast so ein bisschen Schlusswort übergebe. Und zwar mit der Frage, wenn du dich selbst jetzt treffen würdest, ganz am Anfang, als du angefangen hast, da zu spielen, welchen Tipp würdest du dir mit auf den Weg geben?
Also ich hätte mir damals selber einen Tipp gegeben, weil ich kam jetzt auch aus einer anderen Sportart und das ist bei vielen Leuten, die ich kenne, auch so, dass sie aus dem Fußball kommen, aus dem Handball etc., dass man auch zu verbissen ist, sich zu sehr ärgert, aufregt, vielleicht auch zu viel Emotion zeigt, sondern am wichtigsten ist eigentlich selber die Ruhe zu behalten, den Spaß vor allem am Spiel zu behalten, den Respekt vom Gegner und dass man halt dann durch Training fast alles erreichen kann, dass man einfach an sich selber glaubt und wie gesagt, am Ende halt nie den Spaß verlieren. Das ist halt, auch wenn Darts einen manchmal aufregt, wenn man irgendwie mal zwei, drei Matchups vergibt oder so, muss man am Ende immer den Spaß dann halt sehen.
In diesem Sinne sage ich danke euch fürs Zuhören. Danke dir, Marvin, für die Zeit. Wie gesagt, unten findet ihr nochmal den Link zum Profil von Marvin. Folgt gerne mal rein und verfolgt die Sache weiter. Und dann sage ich Good Darts und bis zum nächsten Sonntag.
Jo, ciao.
Rising Darts. Jetzt mit 5 Sternen bewerten und das Projekt unterstützen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.